Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Egal, ob wir über Leadership Culture oder High Performance Culture oder Gender Balance reden, in meinem Podcast hören Sie keine graue Theorie, das verspreche ich Ihnen, sondern Erfahrungen und Beispiele aus der Praxis für die Praxis.
Anke van Beekhuis ist High Performance Leadership und Gender Balance Expertin, Sparring Partnerin und Buchautorin.
Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, braucht man eine Kultur, die es ermöglicht, Außergewöhnliches zu erreichen und neue Wege zu gehen. Diese erreicht man aber nicht auf ausgetretenen Pfaden und durch 0815 Herangehensweisen, sondern durch ganz neue Wege.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
Herzlich willkommen zu meinem Business Snack, dem Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Wie schön, dass du wieder mit dabei bist und du dir die Zeit nimmst für neue Perspektiven, für Reflexion und für die bewusste Auseinandersetzung mit deiner Rolle im Unternehmen. Genau darum geht es mir mit meinem Podcast. Meine Denkanstöße sollen dich dabei unterstützen, deinen beruflichen Kontext mit klarem Blick zu betrachten und vielleicht auch aus einem neuen Blickwinkel heraus zu hinterfragen. In meinem Business Snack High Performance Talks spreche ich mit Menschen, die Verantwortung tragen. HR-Verantwortliche, Geschäftsführungen und Geschäftsführer sowie Vorständinnen und Vorstände. Sie bewegen sich täglich an der Schnittstelle von Mensch, Organisation und wirtschaftlichen Erfolg. Und genau dort entstehen die spannendsten Fragen. Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie sich High Performance im Unternehmensalltag verankern lässt, sodass sie sich nicht nur messbar ist, sondern auch nachhaltig wirkt und dem Menschen gerecht wird. Meine Gäste teilen dafür ihre Erfahrungen, berichten offen von Herausforderungen und zeigen, welche Strategien in der Praxis funktionieren. Heute freue ich mich sehr, Paul Leitenmüller begrüßen zu dürfen. Er ist Inhaber und Betreiber von LeadersNet sowie CEO der Agentur Opinion Leaders Network. Paul blickt auf eine vielseitige Laufbahn im Marketing und in Medien zurück, von Kurdirektor der Stadt Baden über Stationen bei Römerquelle und Magna Rasino bis zum Herausgeber und Verlagsleiter von Medianet. Seit 2020 ist er zusätzlich Managing Partner beim Nachrichtenmagazin Profil. Sein LeadersNet und Opinion Leaders Network gelten als führendes Business-Online-Medium und B2B-Agentur in Österreich. Die Top-Entscheiderinnen mit tagesaktuellen Wirtschaftsnews, Eventfotos und Videoreportagen versorgen. Seit 2022 erscheinen auch in Deutschland seine Daily Business News Germany. High Performance zieht sich wie ein roter Faden durch Pauls Biografie. Disziplin und Präzision. Paul ist staatlich geprüfter klassischer Balletttänzer, was mir total gefallen hat, wie ich das erste Mal gehört habe. Kombiniert mit dem Credo, Netzwerke aktiv zu bauen und im richtigen Moment persönlich zu kommunizieren. Er betont stets die Bedeutung von Handwerk, Ausdauer und Infotainment als Brücke, um Wirtschaftsthemen schnell, verständlich und wirkungsvoll zu verbreiten. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Paul. Danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Wir handeln uns ja bei diesem Podcast, du hast ja gefragt vorher, wie machen wir das, ja, und wie spontan, also alles ist möglich bei diesem Podcast, sage ich immer. Wir handeln uns nur an diese 8 Säulen ein bisschen, weil wir natürlich schauen wollen, Vergleiche zu ziehen. Wie denkt jeder über dieses Thema High Performance, gerade im Jahr 2025? Was ist jedem wichtig? Ich glaube, wir haben so tolle Persönlichkeiten, auch so wie mit dir auch, dass wir einfach einen Einblick kriegen. Ja, wie tickt's hier, ja, in der Wirtschaft und was siehst du auch aus deiner Perspektive? Somit auch die erste Frage an dich. Was bedeutet High Performance Culture konkret für dich? Wie merkst du das auch im Unternehmen?
Also, wir sind ja alle Menschen und jetzt ist es so, dass wir auch Wirtschaftstreibende sind, aber insgesamt ist es schon so, dass ich sage, das, was einen Menschen ausmacht, ist Lebensglück und davon ist ein Teil die Arbeit und ein Teil die Wirtschaft. Und umso runder, dass dieses Lebensglück mehr oder weniger erfüllt wird, umso besser sind die Leute auch in der Wirtschaft. Deswegen sage ich einmal, hier zu sagen, die Wirtschaft treibt Lebensglück an, sie ist ein Teil davon. Mhm. Und dort zu sagen, die Dinge, die einen glücklich machen, für die ist man selbst verantwortlich, die tut man, die genießt man und aus dieser Kraft heraus ist man dann auch in der Wirtschaft gut, so würde ich meinen, ist das relativ gut positioniert. Das heißt, nur Wirtschaft ist ein bisschen ein schlechtes Schwergewicht. In dem Sinne, glaube ich, ist es gescheit, dass man sagt, man hat ein paar Dinge selbst in der Hand. Das eine ist einmal ein gesunder Körper oder man ist hier relativ fit. Das mache ich für mich.
Tanzt du noch Ballett?
Nein, mache ich nicht mehr. Aber ich habe Hochleistungssport, Ballett gemacht. Habe das 11 Jahre hauptberuflich gemacht und gehe seitdem, dann war ich 2 Jahre ganz ruhig und habe gesagt, okay, ich bin froh, dass ich jetzt meinen Körper schonen kann. Und habe aber dann angefangen, Berg zu laufen und gehe heute sehr viel Bergsteigen. War heuer auf 3.000, 4.000er schon.
Super.
Und habe den Großglockner immer im Gepäck. Das heißt, ich bin so fit, dass ich jederzeit den Großglockner in Österreich schaffen würde. Das ist schon so, dass du sagst, wenn du das kannst, musst du jetzt körperlich irgendwie etwas tun für dein Glück. Die zweite Geschichte ist, dass ich sage, Partnerschaften, sowohl Familie, aber auch jetzt ansonsten Partner, berufliche Partnerschaften, erfordern ein großes Maß an Loyalität, erfordern ein großes Maß an sich arrangieren, aber auch jetzt ein großes Maß an Disziplin, aber sie bringen auch richtig viel Lebensglück. Mhm. Dort zu sagen, dort ist man diszipliniert, dort holt man sich das, was man sich wünscht, da gibt es dann auch noch Geschenke im Leben, nämlich Kinder. Mhm. Wenn man die dort geschenkt bekommt und wenn man zwei Kinder hat, wie in meinem Falle, dann ist das schon so, dass ich sage, das treibt einen auch für Kontinuität, das gibt Kraft für wirtschaftlichen Erfolg. Dann gibt es den Bereich Gewirtschaft. Ja, das ist so, dass man sagt, okay, da holt man sich Erfüllung, berufliche Erfüllung. Da verdient man Geld. Da kann man dort selbst steuern, wie viel ist das, wie viel ist das nicht. Früher hat man immer gesagt, ja, da hat man halt am Anfang deines Lebens einen Beruf bekommen und dieser Beruf, da hat man dann irgendwie Karriere gemacht oder nicht. Und früher hat man immer gesagt, okay, das Wichtigste ist, dass man diesen Job nicht verliert und dass man den lange behält und dass der sicher ist. Das ist alles ganz anders geworden. Mhm. Heute ist Erfüllung das große Thema. Ich sage aber schon, und das ist zu dieser High-Performance-Kultur, ich finde es gar nicht schlecht, wenn jeder den Leitsatz für sich selber hat, jeder bringt mehr, als was einer Firma kostet. Wenn das nicht so ist, dass wer mehr kostet, als was er eigentlich der Firma bringt, wird es irgendwann eng. Weil die Firma wird sich das nicht mehr leisten können. Er selber hat jetzt keine Erfüllung. Das heißt, die Zeiten, wo man sagt, man ist anwesend, ich komme pünktlich und gehe pünktlich, die sind vorbei. Nicht nur deswegen, weil man sagt, die Firma kann sich das eh leisten vielleicht, sondern es muss einfach für das eigene Ansporn sein, wenn ich sage, ich will erfüllt nach Hause gehen und ich hätte gerne, dass ich am Ende des Tages sagt, heute war es wieder ein cooler Arbeitstag und es hat richtig Spaß gemacht, dann ist es richtig gut, wenn man dort sagt, jeder bringt mehr, als was er kostet, weil dann spürt man sich, was das für das, was man da getan hat. Und dann hat man eigentlich einen Selbstwert, mit dem man nach Hause geht. Und wenn man das in Einklang mit dem Job und mit seinem Arbeitgeber bringt, ist das, glaube ich, so ziemlich die Basis für High Performance.
Okay. Welche Werte siehst du da als wichtigen Punkt? Du hast eh gesagt, Loyalität ist ein Thema, die Sinnfrage, aber welche Werte siehst du, dass du als Organisation, ja, als Unternehmer, wirklich Performance leisten kannst? Welche trägst du im Unternehmen wirklich voran auch? Welche Werte sind dir da wichtig mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Der Business Snack, jetzt mal ehrlich.
Also ich sage immer für mich selber, also das ist, was ist mein Wert? Mein Wert ist, ich will den größtmöglichsten Spaß in der Arbeit haben.
Nur das hört dann, man übrigens auch.
Genau, nur dann, wenn ich sage, das gefällt mir und das taugt mir, dann mache ich das auch. Jetzt zu sagen, jetzt gibt es ja sogar einen Claim bei Opinion Leaders Network, der heißt dort, we entertain you. Das heißt, wir wollen jetzt Wirtschaftsinformationen, aber mit einer gewissen Entertainment-Faktor bringen. Das heißt, das soll durchaus auch lustig sein, dass man bei uns konsumiert. Und wenn die Leute zu uns hier gerne herkommen, wenn sie da Spaß haben, wenn sie sich hier wohlfühlen, dann ist das, glaube ich, die Basis dafür, dass sie auch gerne daherkommen, dass sie hier gewisse Zeit verbringen und dass denen dort auch nicht fad wird. Weil überall dort, wo ich Spaß habe, da wird mir auch nicht fad, da mache ich auch gerne was, da habe ich die Bereitschaft für die Extrameile. Spaß als Grundlage für die Bereitschaft der Extrameile ist eines der großen Ziele oder Vorgaben, die wir hier haben. Und dann, ich habe es eh gerade gesagt, Ziele. Jeder von uns hat ein Ziel und definiert, was will er und was will er mit dieser Firma und was wollen wir gemeinsam. Und das ist schon, oder das ist eigentlich ein bisschen die Basis für Erfolg. Und Erfolg, sage ich schon, ist auf der einen Seite seine eigenen Ziele zu definieren und zu erreichen und auf der anderen Seite die gemeinsam definierten Ziele für seinen Arbeitsplatz. Und sein Arbeitsplatz ist unsere Firma. Und auch wenn die unsere Firma jetzt ich dort leitend sein darf, aber unsere Firma ist nur in der Kombination mit unseren Mitarbeitern und in der Kombination mit den jeweiligen Zielen und mit der Ziele der Firma, wenn das eins ist, dann glaube ich, ist das der größte, ist das die größtmöglichste Basis für Arbeitslust und für Spaß an der Arbeit. Mhm. Und was das dann immer ist, ist halt die Frage, wer arbeitet bei uns? Können die Herrschaften das? Mhm. Und wenn sie das können, wenn sie die Kompetenzen haben, dann haben sie auch Spaß. Mhm. Und dort zu sagen, wir stellen das richtige Team zusammen, die sich da in diesem Terrain wohlfühlen, das ist eigentlich meine Aufgabe.
Okay. Du hast mit deiner Aussage schon Ergebnisorientiertheit, die Rolle von Ergebnissen gesagt, Ziele formulieren, die runterzubrechen, die auf sich auch umzumünzen, aber auch diese Verantwortung zu übernehmen, dieses als Mitarbeiterin auch diese Ziele nachzuverfolgen zu gehen. Wie ist es bei euch, was bedeutet für dich wachstumsorientiertes Mindset oder das Growth Mindset und wie lebst du das in deiner Rolle, dass du wirklich immer vorausblickend bist? Du hast ja einen sehr beeindruckenden Lebenslauf, das bedeutet für mich immer, da hat wer vor, schaut wer voraus, erkennt einen Markt, erkennt Situationen und. Welche Rolle spielt da auch Lernen für dich und wie schaffst du das auch, da wirklich individuell bei dir darauf einzugehen, auf das zu achten, dass dieses Growth-Mindset bleibt, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Also, es gilt bei uns, wir verteilen das, was wir selber einnehmen. Es gibt niemanden, wir sind nicht abhängig von irgendjemandem, der uns Förderungen gibt. Sind wir in einem Markt, wir sind im Medienmarkt, der ist hochgefördert, wir bekommen nichts. Mhm. Nichtsdestotrotz geht es uns richtig gut und den anderen nicht. Das heißt, wir sind nicht aufgebaut davon, dass wir von irgendjemandem etwas bekommen und dadurch irgendwelche Abhängigkeiten haben. Mhm. Performance ist bei uns Standard. Also zu sagen, wir helfen einander, wenn wer da krank ist, wenn wer da sagt, der muss kompensiert werden oder der hat jetzt irgendwie Probleme mit Familie und oder der muss Homeoffice machen, das gibt's alles. Aber grundsätzlich hat jeder, wie ich am Anfang schon gesagt habe, jeder bringt mehr, als was er kostet, jeder bringt mehr, dass die Firma Potenzial hat, Freiheiten zu haben. Mhm. Freiheiten zu haben, uns zu entwickeln und auch auf dem Markt zu sehen, was passiert da gerade, wo geht das denn hin? Das ist unser Markt im besonders eruptiv von der Digitalisierung mehr oder weniger in Beschlag genommen worden. Viele der Medien, die früher gesagt haben, meine Mutter hat immer gesagt, die Wahrheit steht in der Zeitung, das ist gedruckt. Das ist aber heute ein bisschen anders. Das heißt, es ist digital geworden, ob wir wollen oder nicht. Und da jetzt zu sagen, wo geht denn diese Digitalisierung hin? Wo sind vor allem neue Erlösquellen? Das heißt, die klassische Anzeige verwelkt, die gibt's nicht mehr als Grundlage für die Finanzierung von Gehältern, sondern es sind andere Dinge. Das ist das Spiel mit dem Know-how aus den Daten. Das kombiniert mit, sage ich mal, Arbeitslust und Arbeitsspaß ergibt dann schlussendlich ein Medium oder auch jetzt ein Feeling, wie es bei uns herrscht. Dort jetzt zu sagen, wo geht denn die Reise hin, wer sind denn die Big Player, wie wird in Zukunft neu kommuniziert, das ist unsere Aufgabe. Mhm. Was ist, oder und neu kommuniziert heißt auch, wer hat die Macht, weil wenn wir heute darüber sprechen, wie war früher Kommunikation und Kommunikation heißt auch Einfluss auf die Menschen in Österreich zu haben, dann war die Macht bei den Medien, dann war die Macht bei den großen Medienhäusern, bei all den großen Bewegtbild-Medienhäusern. Heute ist die, wie wir wissen oder wie wir in Amerika sehen, weit längst in den Social-Media-Bereich oder auch in den digitalen Bereich gewandert. Dort Erkenntnisse oder für sich selbst, für sein eigenes Geschäftsmodell zu holen, wo kann ich in Zukunft Geld verdienen? Wo ist jetzt die moralische, ethische Latte, die ich dort nicht überspringen will, weil ich sage, ich will noch immer die Wahrheit sagen, aber ich will auch trotzdem informieren und wie sehr bin ich abhängig von meinen Kunden, die dort sagen, du schreibst gefälligst das, was ich dir sage, weil ich zahle dafür und wo sagen wir, nein, das tun wir nicht mehr. Das ist in unserem Fall die Entscheidung, wo geht dieser Weg hin? Wo können wir hier strategisch neue Ansätze finden? Und ich glaube, das machen wir ganz gut mit Infotainment. Das heißt, wir sind super schnell, viel schneller als wie jedes Printmedium. Warum? Weil wir natürlich einen Tag den Tag für Drucken und Verteilen nicht benötigen, weil wir digital sind. Aber wir haben halt auch in vielen Bereichen heute nicht ganz so investigativen Journalismus, wie der jetzt bei Großen wie einem Profil, bei der Presse, beim Kurier zu lesen ist. Wir merken aber auch, dass die Leute sich viel, viel weniger Zeit nehmen zum Lesen, obwohl wir uns das wünschen würden. Aber ja. Geschichten, die besonders lang sind, die werden auch nicht mehr in dieser Intensität gelesen. Also haben wir darauf reagiert. Das heißt, wir bringen dort wahnsinnig viele Fotos. Das heißt, wir bringen viele Fotos, wir bringen Bewegtbild, wir bringen ganz einfach konsumierbaren Content. Aber der hat noch immer viel Kraft und Inhalt und auch wirtschaftliche Kompetenz. Aber es ist eine andere Sprache geworden. Es ist eine Social-Media-Sprache geworden, die oft mit viel Bildern, mit Bewegtbild und auch mit kürzeren Inhalten funktioniert. Das zu tun, darauf zu reagieren, ist unsere Aufgabe und auch mitzutracken, wird denn das konsumiert oder nicht. Mhm. Das heißt, wir verlassen uns nicht darauf, dass ich aus dem Bauch heraus sage, wird das denn gelesen oder nicht, sondern es wird jede Geschichte gezählt, es wird jede Geschichte geschaut, funktioniert diese Überschrift, funktionieren diese Fotos, was, wo kommen die Zugriffe her? Ja. Immerhin haben wir 3 Millionen Zugriffe pro Monat und die werden genau analysiert und was dort besonders gut geht, dort geht die Reise hin. Mhm. Das ist, ja, eines der Strategien, um zu sagen, dass wir dort jetzt ziemlich am Puls der Zeit sind, warum denn das auch funktioniert, weil das funktioniert natürlich aus dem Produkt heraus.
Ja, aber auch durch eure Analysen regelmäßig, oder? Zu Daten, Fakten, genau. Zahlen und zu sagen, okay, da bewegt sich was. Wir haben ja kurz vor dem Podcast auch darüber gesprochen, wie wirksam ist der Podcast oder auch ein Post auf LinkedIn, der dann wieder geteilt wird. Man kann halt in kürzester Zeit ein wahnsinniges Netzwerk abdecken, was man so in einem Gespräch gar nicht schafft. Ja.
Genau.
Da sind wir auch bei dem Thema Kommunikation und Informationsfluss. Wie schaffst du es in Zeiten der Informationsflut eigentlich, dem ihr ja ausgesetzt seid und die auch, das ihr auch nützt natürlich über Social Media, Klarheit und Orientierung in der Kommunikation zu sichern? Nicht nur am Markt, sondern auch bei dir im Unternehmen natürlich. Habt ihr Rituale, habt ihr Prinzipien, die ihr sagt, die hält sie ein, um das Team zusammenzuhalten, um hier die Performance auch oben zu halten?
Der Business Snack, die Denkanstöße.
Also jetzt gibt es einmal die interne Kommunikation und die externe. Die interne Kommunikation ist, dass wir sagen, wir haben jeden Montag von einer Stunde, wir haben zuerst ein Management-Meeting, dann haben wir eine Stunde später ein Redaktionsmeeting, wo aber alle Beteiligten dabei sind. Das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Redaktion und Social Media oder und Event-Marketing, sondern das ist alles. Wir stehen hier in dem Raum, wo wir jetzt sitzen, mit 24 Leuten vor Ort plus ungefähr 10 Leute online noch zugeschalten und besprechen die nächste Woche. Was passiert da? Wo sind wir dort? Werden die Dinge in der Nacht mutiert und ganz schnell veröffentlicht? Das heißt, wenn wir jetzt beim Forum Alpbach waren letzte Woche, dann haben wir dort 29 Veranstaltungen besucht.
Okay.
Da sind die jeweils, wenn die dort bis um 10 Uhr abends waren, die Veranstaltungen, dann wird das Video von 10 bis Mitternacht geschnitten und ist um Mitternacht im Newsletter drinnen. Mhm. Das heißt, die Herrschaften haben ungefähr so 2 bis 3 Stunden, nachdem sie bei der Veranstaltung selbst waren, den Content auf ihrem Handy. Mhm. Und das macht uns unpackbar schnell, aber nicht nur schnell, sondern es macht uns auch so, dass die Leute sagen, wow, wie kann das sein? Oder wer macht das wann? Da siehst du auch den Spirit der Firma, dass du sagst, es gibt Leute, die schneiden von 22 bis 0 Uhr und machen das deswegen, weil sie das mittragen und weil sie sagen, das gefällt ihnen und das taugt ihnen. Natürlich zahlen wir das.
Ja.
Aber das würden auch die anderen bezahlen. Aber wir überholen als ein kleiner Marktplayer alle am Markt befindlichen, weil alle anderen, die dort auch beim Forum Alpbach sind, die kommen halt mit ihren Berichten dann 2 Tage, 3 Tage später. Und das wäre auch den anderen möglich, den großen Medien. Und ich sage schon, diese Extrameile kriegst du nur dann, wenn du einen gewissen Spirit bei deinen Mitarbeitern hast. Interne Kommunikation heißt auch, dass jeder weiß vom anderen, wer macht es, wie kann ich diese Bälle ganz schnell fangen. Das heißt, wenn wir bis Mitternacht mutieren, weiß ich mache bis um 9.30 Uhr, 21.30 Uhr Interviews, dann gibt es dort ein Büro, wo der das schneiden kann. Und damit es dieses Büro gibt, kann man auch nicht sagen, wir fahren jetzt nur eine Stunde in ein Hotel, sondern das Hotel muss im Haus dort sein. Also diese ganze logistische Kette ist im Vorfeld so gebaut, deswegen sind dort auch die Disponenten bei unserer Redaktionssitzung dabei. Und das geht dann so in eins, dass sagt, derjenige, der Social Media macht, befeuert, in 2 Stunden gibt's jetzt dann die Geschichte zum Thema, wie auch immer, die halt top aktuell war. deswegen ist das längst nicht so, dass ich sage, es gibt eine Redaktion. Bei den großen Medien gibt es ja noch immer eine Printredaktion und eine Online-Redaktion und dann gibt es irgendwann danach die Social Media. Bei uns ist das alles eines. Jeder muss wissen, was passiert wann, damit das wirklich, damit diese Zahnräder ineinander gehen. Und die externe Kommunikation ist so, dass ich sage, die verlangt von uns heute viel mehr Zeit als wie früher. Mhm. Ich muss am Wochenende mindestens 3 bis 4 Stunden alle Medien lesen. Das heißt, bei uns zu Hause geht es sich mit einer großen Papiermülltonne nicht aus. Nachdem meine Frau bei der Zeitung Die Presse das Medienressort dort leitet, ist es so, dass wir sagen, wir lesen alles oder ich lese alles und ich schaue mir auch ganz genau an, wo wirbt wer, wer hat welche Geschichten, wer wird in welchem Medium wie mit seinem Interview dargestellt. Das ist oft ganz, ganz anders und daraus kannst du dir auf der einen Seite eine Meinung machen, auf der anderen Seite beobachten wir ganz genau, wo fließen welche Werbegelder hin. Mhm. Aber es kostet mir viel mehr Zeit als wie früher, um mir eine Meinung machen zu können, die dort unabhängig ist. Das heißt, heute unabhängig eine Meinung haben zu wollen, ist viel schwieriger zu erreichen als wie früher.
Weil warum?
Weil ich sage, wenn ich mich nur über Social Media informiere, dann ist der Algorithmus im Handy so oder in meinem Social Media Account so gebaut, dass ich natürlich nur noch das bekomme, wo der Algorithmus erkennt, dafür interessiere ich mich. Ja. Wenn ich dort unabhängig investigative Geschichten lesen will, kriege ich die am Handy nicht, sondern ich muss sie ganz bewusst nachschauen. Das heißt, ich muss mir dort einen Presse, einen Kurier, einen Standard-Account kaufen. Diese Geschichten sind meistens nicht mehr kostenlos.
Ja.
Und kosten unendlich viel Zeit. Wenn ich dort sage, ich nehme nur das, was ich kostenlos und frei bekomme, dann kriege ich nur mehr noch das in meiner Bubble und kann nicht sagen, ich bin dort unabhängig, mündig informiert, sondern mündige Information kostet heute mehr Zeit, bedarf auch mehr oder weniger die Lust am Lesen, auch die vergeht vielen jungen Leuten heute. Mhm. Jeder sagt, ich will nur Bühlen schauen und will halt ganz schnell irgendwas wischen. Aber hin und wieder mal zu sagen, ich lese jetzt, um Informationen zu tanken, um eine unabhängige Meinung zu haben, würde ich dringend empfehlen, dass das wieder en vogue wird.
Ja. Ja, es wird notwendig werden, weil wie du sagst, du bist in deiner Bubble drinnen und denkst, warum kriegst du den Käse? Aber du kriegst ihn dann immer wieder, wenn du nur kurz einmal draufgeschaut hast. Also der Algorithmus ist schon ein Hund, sage ich jetzt einmal, genau. Um neutral zu bleiben. Die Balance und Ressourcen, wie groß seid ihr? Wie groß ist euer Unternehmen oder dein Unternehmen?
Wir haben 26 Leute fix angestellt und 20 bis 25 frei, das sind die ganzen Fotografen, Kameraleute und die ganzen Moderatoren und Moderatorinnen. Also so ungefähr 50 Leute haben wir.
Wahnsinn, was man da Einlass schafft, wenn man euch beobachtet am Markt. Großartig, muss ich ehrlich sagen.
Ja, ja, wir sind schon richtig präsent, österreichweit, aber auch in Deutschland.
Ja. Ja. Wie schaffst du es im Alltag, Fokus auf das Wesentliche? Ja, also du bist ja sehr viel unterwegs, du sagst ja, du liest quasi auch Bandbreite. Wie schaffst du da Fokus auf das Wesentliche und hast du auch eine persönliche Strategie, Ballast zu werfen oder loszuwerden? Ja?
Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
Der Fokus auf das Wesentliche ist ja die Frage, was ist das Wesentliche? Ich für mich habe für mich ja ganz eindeutig einmal geklärt, was ist das Wesentliche? Mhm. Was dringend und wichtig ist, mache ich selbst. Was nicht dringend und wichtig ist, das stelle ich ab. Und dazwischen delegieren wir es. Mhm. Das heißt, das ist relativ einfach. Für mich ist dringend und wichtig, körperlich fit zu sein, also gehe laufen. Mhm. Und wenn ich beim Forum Alpbach bin, wie letzte Woche, dann erlaube ich mir in der Früh, um 6:30 aufzustehen und auf den Gradlspitz zu laufen, obwohl gleich danach eine geführte Wanderung mit vielen Managern dort stattfindet. Ich gehe dort in meinem Tempo rauf. Ich will dort auch keinen Konkurrenzkampf haben. Das ist schnell genug. Ich gehe dort in meinem Tempo rauf und fühle mich dann richtig gut. Mhm. Hab dort Power, Luft, aber auch Muskeln in meinen Füßen, weil wenn du auf 4000 Meter gehen willst, das kriegst du nicht mehr geschenkt. Dort musst du in deiner Mitte sein, da musst du dort das wollen. Das ist eher dann mehr schon fast eine Geschichte der Psyche, dass du sagst, du willst das unbedingt, das ist eine Frage des Willens, das ist wie eine Frage der Kondition, weil die Kondition musst du sowieso haben. Und dort zu sagen, diese Vorgaben, die ich durchaus auch beim Tanzen gelernt habe, zu sagen, was dringend und wichtig ist, mache ich selbst, und das mache ich auch gleich selbst, also klar, dringend und wichtig mache ich selbst und gleich selbst, und ich weiß auch, was für mich dringend und wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich der erste Schritt dafür, dass du sagst, du hast ein glückliches Leben. Hm. Wenn du dort nur getrieben bist von dem, was die anderen glauben, was dringend und wichtig ist, und das, was du sagst, was die anderen tun, und du schaust dir das ab und sagst, den anderen macht aber was, tauchen ganz glücklich, dann ist das ja voll cool, dass das jeder, aber ja. Es sollte jeder das tun, was ihn auch wirklich glücklich macht. Ich für mich habe das relativ eindeutig definiert, was das ist. Und eines der Dinge, die dort herausgekommen sind, ist also ein Kunstgarten. Ich habe einen Kunstgarten in einem Weinberg in Pfaffstätten. Dort gibt's viel Wein, aber auch künstlerisch angelegt und viele Pflanzen, aber auch Kunstwerke, die dort umherstehen. Das ist etwas, das ist für mich ein Rückzugsort. Dort bin ich gerne. Dort mache ich neben Bergsteigen und Berglaufen nur was weiteres, was mich auch richtig körperlich fit hält. Das ist Rasenmähen. Du hast richtig Kampfrasen. Nämlich braucht man 2,5 Stunden, ist sehr steil und so. Und das ist cool. Also das ist was, wo ich sage, da gibt der Rasenmäher das Tempo vor. Mhm. Und ich dahinter darf gerne in mich gehen und denken. Aber es sind so leichte Vibrationen vor dort in den Weinrieden umher. Und Mähgras ist also so ein bisschen fast meditativ. Aber es taugt mir. Das ist etwas, das ist meine Art, dort irgendwie Dinge oder herunterzukommen, und hin und wieder darf ich dort Rasen mähen und einfach sagen, am Ende, dann, wenn ich fertig bin, ist diese Geschichte mit Ja oder Nein definiert oder beantwortet. Du hast jetzt 2 Stunden Zeit, darüber nachzudenken, und ich gebe mir Aufgaben, die ich sage, okay, das folgt mir, ist ungut. Wow. Was tun wir damit? Oft auch beruflichen Geschichten, sehr oft, nicht immer alles easy-cheesy oder wo du Entscheidungen treffen musst. Und dann sage ich dann einfach, okay, am Ende des Rasenmähens, wenn ich den Rasenmäher abgestellt habe, gibt es ein eindeutiges Ja oder Nein. Und ob das eine Fehlentscheidung ist oder nicht, ist mir dann, diese Entscheidung wurde jetzt getroffen. Und das ist gut, weil dann nehme ich es nicht mit in den Schlaf.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben ein paar Fragen noch, aber du hast viele schon beantwortet. Ich möchte nur auf das Thema Fehlerkultur eingehen, ja. Gerade wenn man so eine Menge abfertigt, ja, wie ihr macht, wird es sicher auch Fehler geben. Wie geht es ihr damit um in der Organisation?
Also Fehler werden erstens müssen wir die Fehler finden. Oft ist es so, dass wir Fehler deswegen relativ schnell hören, weil wir über viele Leute berichten. Mhm. Jeder, über den du einen Fehler machst, einen falschen Namen schreibst oder ein falsches Zitat in den Mund legst oder ihn verwechselst, die melden sich ganz schnell. Die sagen einfach, weil das natürlich der Fehler, der dich unmittelbar betrifft, den kriegst du relativ schnell genannt. Fehler, die wir nicht schnell merken, das sind die gefährlichen Fehler, weil auf die kann ich nicht reagieren. Die kriege ich erst nach einer gewissen Zeit mit. Die so ein bisschen zum Thema Selbstreflexion oder Reflexion gelten, sind auch Fehler. Da bedarf es dann einer Fehlerkultur. Ist bei uns schon so, dass wir sagen, okay, alle Fehler, die wir machen, schauen wir uns an, warum machen wir die oder warum sind die passiert? Mhm. Was können wir daraus lernen? Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, diese Fehler auszumerzen, weil sie systematisch sind? Oder sind es Fehler dessen, weil jemanden was machen muss, was er eigentlich nicht kann? Können wir den schulen oder können wir denen eine andere Funktion geben? Also wir nehmen Fehler ernst. Wir schauen, dass wir so schnell wie möglich draufkommen, was ist die Ursache. Wir suchen nicht die Schuld, sondern wir suchen Ursachen. Mhm. Wie können wir diese Ursache wie irgendwie möglich ausmerzen? Wir sagen, es ist auch üblich, Fehler zu machen. Wir glauben daran, dass es eine gewisse Prozentzahl an Fehlern immer geben wird. Und wir bestärken alle, jeder darf Fehler machen, aufstehen und weiter geht's und mach bitte Fehler, aber hör auf zu sagen, ich mache jetzt etwas nicht mehr, damit ich keine Fehler mehr mache. Mhm. Also Fehler zu machen ist bei uns in der DNA, und wir wünschen uns, wenn Leute viele Fehler machen, vor allem am Anfang. Das heißt, wenn Leute bei uns neu anfangen und sie machen viele Fehler, das heißt, sie sind super engagiert, sie trauen sich etwas und sie lernen und sie verfolgen den Weg, weniger Fehler zu machen. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich froh, wenn wer Fehler macht.
Sehe ich ähnlich. Also Fehler machen ist das Wichtigste. Als Kind lernt man das schon. Aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Ich komme zu den 2 letzten Fragen. Wie siehst du High Performance in den nächsten Jahren? Wie wird sich das entwickeln? Hast du da eine Perspektive, ein Bild?
Der Business Snack. To-dos.
Also jetzt ist schon so, dass Leute wie ich jetzt glaube ich schon, jetzt in den Dingen, die man jetzt althergebracht sagt, wo man es messen kann, ob man erfolgreich ist oder nicht. Das ist eine gewisse Außenwirkung. Das sind materielle Dinge. Da versuche ich mich sehr zurückzuhalten. Nichtsdestotrotz ist es irgendwann einmal so, dass das Auto groß ist. Hm. Da erkennst du irgendwie, ui, der hat offensichtlich Geld oder wo kommt das her? Wenn es nach materiellen Dingen geht, ist das natürlich ab einem gewissen Alter so, dass du sagst, oder auch unser System ist so, dass man sagt, kriegst dann irgendwann einmal, du erbst was, weil deine Eltern halt einfach versterben. Und wenn du ein Glück hast, erbst du dort was. Ich habe in meinem Fall gar nichts geerbt von meinem Vater, der verstorben ist. Dann hast du gewisse Dinge, die du gespart hast. Das war wichtig. Die DNA schafft dir was an und schau, dass du ein Netzwerk hast, mhm. dass du ein Netz hast für deine Sicherheit. Das ist heute unwichtig. Meine Kinder sagen, Auto brauche ich gar keins, Statussymbol gibt's nicht mehr. Auto brauche ich, brauche Mobilität, die hole ich mir, wo das nächste Auto steht, oder bei der Mama oder bei dir, weil ihr habt eh noch die alten Muster, da hole ich einfach dein Auto. Aber ich brauche das nicht. Und die Frage ist, wo ist Erfolg? Und wenn ich sage, es ist rein der wirtschaftliche Erfolg, dann ist es leichter zu beantworten, weil das sieht man am Konto. Mhm. Wenn es so ist, dass die Frage ist, Erfolg ist sinnstiftendes Arbeiten, so wie das heute oft definiert ist bei jungen Leuten, dann heißt das für uns, diese beiden Erfolgsparameter zu akzeptieren und zu fusionieren. Mhm. Die Jungen müssen auf der einen Seite Verständnis haben, dass das, was wir da jetzt aufgebaut haben und auch unsere Großeltern bereits aufgebaut haben, dass das jetzt schwere Arbeit war, dass das aber oft einmal jetzt nicht immer der Erfolgsrezept Lebensglück ist.
Ja.
Die Jungen sagen mit dem Erfolgskonzept Lebensglück, weil sie es gar nicht anders kannten, dass das immer schon alles in großer Fülle vorhanden war und wir das ihnen auch gelernt haben und auch vorzeigen wollten und stolz darauf waren, dass sie nie einen leeren Kühlschrank kennenlernen mussten. Mhm. Und zwischen diesen Welten ist größtmöglichstes Verständnis zu finden. Wenn wir das finden, glaube ich schon, dass Erfolg auch in der neuen Welt sich wieder ein bisschen in die Richtung von Leistung definieren muss, weil Erfolg nur auf der Basis von Leistung wahrscheinlich passieren kann.
Ja.
Wenn wer sagt, er erbt und er verwendet das alles und er will kein eigenes Geld mehr dazu verdienen, dann ist das eine Frage des Wohlstands einer Gesellschaft. Wenn die dort aber irgendwann einmal mit Förderungen nicht mehr erreichbar ist, sondern es muss die Gesellschaft einfach wieder eine richtig leistungsbezogene Gesellschaft sein, kann aber auch der Wohlstand durchaus auch nach unten gehen. Und dann ist das Lebensglück noch immer auf relativ hohem Niveau. Wenn wir uns da finden, dann wird das wahrscheinlich gut sein, weil das jetzt innerhalb Österreichs zwischen Jung und Alt einen Spalt minimiert.
Mhm.
Also der Spalt zwischen Jung und Alt und zwischen wir sind die Fleißigen und ihr seid nicht die Fleißigen, der gehört so weit wie möglich minimiert. Dort einen gemeinsamen Strang zu ziehen und zu sagen, wo ist denn jetzt Lebensglück wirklich zu finden? Und wie können wir aufeinander aufpassen, nämlich auch auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft, wird wohl oder übel das Ziel sein müssen, auch innerhalb Europas. Wenn wir das nicht schaffen, wird es da ein paar Superreiche geben, die ganz hohe Zäune bauen müssen, dass da ja keiner reinkommt. Es wird unsicher werden, es wird Kriminalität steigen. Das Wichtigste ist, dass wir sagen, wir halten zusammen und wir definieren, was ist Lebensglück. Das ist, glaube ich, in der neuen Generation anders als wie in meiner Generation. Dafür Verständnis zu schaffen, ist gut. Diese Leute zu begeistern, dass der Sinn von Arbeit oftmals so ist, dass Arbeit auch wirklich lebenserfüllend sein kann. Und da rede ich jetzt nicht nur von NGOs zum Thema Umweltschutz, sondern einfach deine Geschichte. Das muss Spaß machen, das muss lebenserfüllend sein. Und wenn wir das schaffen, dass der größte gemeinsame Nenner Lebensglück und Spaß im Leben ist, dann könnte das wieder dorthin kommen, dass wir sagen, wir haben vielleicht auch eine Leistungskultur, auch eine High-Performance-Leistungskultur. Dann steigen auch die Jungen dort wieder ein, wo wir jetzt aussteigen.
Mhm.
Und wenn wir das zusammenbringen, glaube ich, könnte das durchaus so sein, dass wir sagen, wir haben ein schönes, glückliches Leben gemeinsam vor uns. heißt aber schon ein Bemühen von unserer von der älteren Generation und ein Zugehen auf die Jungen, aber auch von den Jungen auf die Älteren.
Ein gegenseitiges Miteinander,
ja.
Ja, und ein Austausch darüber von Werten, aber nicht die Verpflichtung dazu. Ich glaube, dass wir eine Jugend haben oder eine junge Generation. Ich bin 48 und beobachte es auch bei meiner Tochter, die sehr leistungsbereit ist. Nur der Antrieb ist ein anderer. Ja, das ist, warum ich es mache, ist ein ganz anderer Sinn dahinter. Und das bedeutet auch bei der älteren Generation Akzeptanz darüber. Ja, dass es eben nicht das Auto ist oder die Wohnung ist oder wie auch immer, sondern dass es andere Werte gibt. Und ich glaube, das beobachten wir auch in Unternehmen, ja, wie da die Diskussion auch ist, wenn wir Transformationen begleiten, dass da einfach immer wieder so Aha-Erlebnisse sind. Ja. Letztes Mal wer gehabt, der gesagt hat, na, ich bin froh, dass ich das schon seit 20 Jahren mache. Ja. Und der Junge hat gesagt, na, das mache ich jetzt im Moment. Na, mal schauen, ob ich es in 5 Jahren noch mache. Das ist aber eine sehr, sehr ausgeprägte Ausbildung gewesen, die sehr speziell war, wo man sagt, okay, gut, das geht halt nicht so schnell einmal. Und du hast richtig gesehen, wie allen die Latte, also wirklich so der Mund runterklappt ist, wie der Junge das gesagt hat und gesagt hat, nein, er weiß nicht, ob er das in 5 Jahren noch macht, weil für die ist das die Welt, ja, und für den ist das im Moment der Lebensabschnitt, ja, und erst nachher hat, also nach so 5 Minuten anderes Geplauder hat der eine gesagt, es ist beeindruckend, wie anders du denkst, ja, und ich lerne gerade wahnsinnig viel. Und der Junge hat gesagt, ja, ich lerne von euch auch sehr viel. Und dieses Gespräch, das war ein Interview in Fokusgruppen, war einfach so spannend, weil man gelernt hat, wenn man miteinander redet, was meine Großmutter schon gesagt hat, reden bringt Leid zusammen, ganz simpel ist, wenn man mal über die unterschiedlichen Perspektiven spricht. Ja, und das wird ein wichtiger Faktor sein. Die letzte Frage, was ist dein persönlicher Business-Snack für mehr High-Performance? Du hast schon gesagt, Berggehen. Gibt es noch irgendwas?
Also ich habe es ehrlich gesagt, ich finde, wir sollten Spaß haben in der Arbeit, Lebenslust und meine persönlichen Geschichten, was mache ich besonders gern? Ich bin ja ein klassischer Anti-Fußballer. Das heißt, ich fliege mit meiner Frau zu Ballettpremieren, auch ins Ausland. Das finde ich richtig cool, nachdem ich ja ein Tänzer war und auch meine Frau im Ballett in der Ballettschule kennengelernt haben. Und sie heute die Ballettkritikerin ist von der Zeitung Die Presse, ist es so, dass wir hin und wieder mal nach Norwegen zu einer Ballettpremiere fliegen oder nach Paris. Das finden wir richtig cool. Taugt uns, super. Ist etwas, was uns exklusiv abhebt, ist aber jetzt nicht weit weg von dem, dass andere Leute zu einem Fußballspiel fliegen.
Ja, großartig. Großartig. Ich danke dir, Paul. Ja, ich habe nichts anderes erwartet, nicht an meine 8 Säulen gehalten, aber du hast alles beantwortet. Großartiges Gespräch, großartiger Blickwinkel. Danke dir für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
Super, herzlichen Dank.
Willst du mehr über die Praxis aus unserer Arbeit mit Unternehmen erfahren, dann höre gerne in die Podcast-Serie rein, in denen ich Details über die 8 Säulen spreche. Möchtest du herausfinden, wo in deinem Unternehmen bereits High-Performance-Stärken vorhanden sind und wo noch Potenzial liegt, dann fordere unseren High-Performance-Pulse-Check direkt unter office@bequiz.at an. In nur 10 Minuten beantwortest du ein paar Fragen und erhältst ein Ergebnis bereits 1 Minute später per Mail. Für Rückfragen stehen wir dir jederzeit zur Verfügung und natürlich auch für ein persönliches Gespräch. Du möchtest uns Feedback geben, gerne via LinkedIn oder per E-Mail an Office. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du wieder reinhörst in meinen Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für Entscheiderinnen und Entscheider. Viel Spaß beim Podcast Nachdenken. Auf Wiederhören.
Business Snack, der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Übrigens, nach dem Snack ist vor dem Snack. Mehr Infos zu Anke van Beekhuis Beratungen, Webinare und Publikationen finden Sie unter www.bequiz.at